Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd.
Horrido und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge des Podcasts Jagd und Hund.
Horrido auch von mir.
Gehen Jagd und Naturschutz wirklich Hand in Hand? Gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir dieses spannende Thema heute beleuchten und sprechen über Herausforderungen und Chancen. Unser erster Gast ist selbstständiger Revierjäger im Wendland, Gebietsbetreuer in einem Wiesenvogelschutzgebiet in Vorpommern, bewirtschaftet Niederwildreviere und ist auf Prädatorenmanagement spezialisiert. Als zertifizierter Hundetrainer bildet er Jagdhunde aus und teilt sein Fachwissen zum Thema Niederwildhege und Raubwildbejagung in Seminaren, Revierberatung, aber auch als Autor und Redner. Spätestens, wenn ich das Wort Niederwild-Testrevier erwähne, wissen alle, von wem wir reden. Paul Rösner. Schön, dass du da bist. Hallo, Paul.
Ja, schön, dass ich dabei bin. Ich freue mich riesig über das Gespräch heute.
Unser zweiter Gast ist Jörg Andreas Krüger. Er wurde 2019 zum Präsidenten des NABU gewählt und 2023 für eine zweite Amtszeit bestätigt. Zuvor war er unter anderem Fachbereichsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung beim WWF. Zudem ist er Diplom-Ingenieur für Landschaftsarchitektur. Seit 1982 ist er NABU-Mitglied und seit Anfang der 2000er auch aktiver Jäger. Hallo Jörg.
Hallo Carsten.
Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns wahnsinnig auf das heutige Gespräch. Und für alle Gäste gilt immer, wir haben drei Einstiegsfragen. Und da beginnen wir heute mal mit Paul. Paul, wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Also ich komme aus einer eher jagdkritischen Familie und bin aber über Freunde, die einen großen Forstbetrieb haben, relativ jung zur Jagd gekommen und habe die da als Teil der Landwirtschaft oder der Forstwirtschaft kennengelernt. Also als Nutzen, was nachwächst, als Bewirtschaftung von Schalenwild, damit der Waldumbau funktioniert und so. Das war mein Einstieg in die Jagd. Und dann später kam mit dem Jagdschein dann auch über meinen Ausbilder Rolf Kröger die Liebe fürs Niederwild.
Das klingt hervorragend. Und Jörg, du bist ungefähr im selben Jahr Jäger geworden wie Carsten und ich. Wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Na, zum einen bin ich ländlich aufgewachsen. Das heißt, bei meinen Großeltern an der Hille, da hingen immer auch die Enten, die man vom Nachbarn dann mal kriegte. Obwohl also in der Familie selber niemand jagte. Und dann wurde ich ja dann zunehmend im Naturschutz aktiv. Und mich hat das immer genervt, dass es dann so Andock-Schwierigkeiten in der Diskussion gab, so nach dem Motto, ja, du hast ja gar kein grünes Abitur. Was willst du uns denn hier eigentlich erzählen? Und da habe ich gesagt, na, dann zeige ich euch das mal. Dann mache ich jetzt das grüne Abitur. Das habe ich dann bei der Kreisjägerschaft in Hannover mit dem Lehrgang gemacht. Also richtig noch so einen langen Einjahreslehrgang, wie man das früher so gemacht hat. Und ich finde es wichtig, und deswegen bin ich ja bis heute dabei, dass man eben auch zeigt, Naturschutz, das braucht Fachwissen, das braucht Engagement, das braucht ein Fernglas, das braucht eine Schippe oder ein Bagger, aber braucht eben manchmal auch eine Waffe.
Sehr gut. Wo jagt ihr denn heute hauptsächlich, Paul?
Also zum einen habe ich selber ein Niederwildrevier in Lüchow-Dannenberg gepachtet, dort bin ich alleiniger Pächter. Und zum anderen jage ich natürlich auch in den Wiesenvogelschutzgebieten hier in Vorpommern, da natürlich primär Raubwild.
Und Jörg?
Ich habe momentan Begehungsscheine für drei Reviere, in denen vor allem die Schalenwildreduktion im Vordergrund steht. Das sind Flächen alle des nationalen Naturerbes. Alles, sage ich mal so, Wälder, Kiefer, 60 bis 80 Jahre alt. Ich glaube, wir haben alle ein Bild davon vor Augen.
Ja.
Und zum Teil relativ hohe Rot- und Dammwildbestände, sodass man eben gucken muss, dass man überhaupt Naturverjüngung hochkriegt.
Und unsere letzte Frage, Jörg, was bedeutet für dich persönlich der Begriff Jagd im Einklang mit dem Naturschutz?
Also da kommen wir natürlich dann in ganz, ganz viele Abgrenzungsfragen immer wieder. Also ich glaube, unstrittig ist eben zu sagen, die Jagd auf ungefährdete Arten, die man auch essen kann, das ist eben Teil unserer Kulturlandschaft, das ist auch Teil unserer kulturellen Historie. Da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Das ist das beste Fleisch, was man kriegen kann. Und dann haben wir andere Arten, wo wir managen müssen. Und da fängt es dann immer so an. Ne? Was macht man aber mit der Jagd auf gefährdete Arten? Und da hört es dann für den Naturschutz auf. Und da kennen wir die ganzen Diskussionen um Rebhuhn, die regional sehr unterschiedlich verbreitet sind. Und das geht ja dann bis hin dazu weiter, dass in unseren europäischen Nachbarländern noch auch Uferschnepfen geschossen werden und Kiebitze, also die Arten, die wir hier mit Mühe sozusagen versuchen zu schützen. Also von daher ganz klar Jagd im Sinne von Nutzung und dann dazu ein problemangepasstes Management auf einzelne wenige Arten, wo man dann aber sehr genau gucken muss, sind sie gefährdet, was richten sie wirklich an? Und es muss dann wirklich auch professionell und gut gemanagt werden.
Paul, du nickst gerade so schön. Hast du noch was dazu zu sagen?
Ja, also für mich ist natürlich gerade als Niederwildjäger auch die Nutzung des Niederwildes, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt jagen müsste, wie beispielsweise den Feldhasen oder eben tatsächlich auch das Rebhuhn, sind natürlich Arten, die für mich da auch eine Rolle spielen. Aber für mich ist eben, wenn ich Jagd im Einklang mit der Natur sehe, dann ist das so, dass ich sehr, sehr genaues Monitoring der einzelnen Arten machen muss, um die Bestandssituation zu sehen, um die Bestandsentwicklung zu sehen, um dann tatsächlich eben nur Zuwächse abzuschöpfen, gerade bei solchen Arten, und nicht übers Ziel hinauszuschießen. Und gleichzeitig bei anderen Arten, die eben eine intensivere Bejagung brauchen, auch da zu sagen, was ist meine Zielstellung, wo will ich eigentlich hin? Und das kann von Revier zu Revier völlig unterschiedlich sein. Das heißt, die Konzentration auf das einzelne Revier, auf die Dinge, die notwendig sind, um Ziele zu erreichen, halte ich für unglaublich wichtig.
Na, dann steigen wir doch mal in das Hauptthema ein, Jagd und Naturschutz. Was hat denn bei euch das Interesse an dem Thema Naturschutz ausgelöst? Paul, bleiben wir gleich bei dir.
Naja, also ich bin sehr ländlich aufgewachsen und ich kann mich daran erinnern, dass ich, glaube ich, mit Beginn der Schulzeit alleine in Wald und Flur unterwegs war, mit dem Hund angeln war und sonst was und einfach diese im Wendland natürlich auch noch relativ artenreiche Natur erlebt habe, war grundsätzlich ein Thema, was mich interessiert hat. Also ich bin wirklich draußen in der Natur aufgewachsen und ich habe als erste Ausbildung eine landwirtschaftliche Lehre gemacht auf Bio- und Demeterbetrieben, habe mich damit beschäftigt und habe dann irgendwann kam die Jagd dazu. Und dieses Jagd als Instrument, gerade im Bereich Artenschutz, ist für mich ein Thema geworden, wo ich mich ganz, ganz intensiv mit beschäftigt habe die letzten 15 Jahre.
Okay, Jörg, wie sieht's bei dir aus?
Also bei mir ist es so gewesen, dass ich relativ früh Interesse daran gehabt habe, eben zu gucken, was um einen rum passiert, also Vogelbeobachtung, Amphibien, Laich beobachten oder auch mal so ein Aquarium zu haben, in dem dann die Kaulquappen schlüpfen. Und ich habe eben Großeltern gehabt, die hatten noch einen großen Bauernhof in der Marsch. Da bin ich viel in den Ferien gewesen, war immer dann auch draußen und merkte dann eben auch, okay, Kiebitze werden immer weniger und all diese ganzen Sachen, die dann so auch mit Intensivierung oft zu tun hatten damals. Und es waren die 80er Jahre, ich bin ja schon ein bisschen was älter und da gab es ja dann auch die große Jugendumweltbewegung, wenn wir uns erinnern, ne? Waldsterben, Phosphat im Waschmittel und all diese Riesendemonstrationen. Und da bin ich dann damals in die Jugendgruppe vor Ort eingestiegen beim Deutschen Bund für Vogelschutz oder um genauer zu sein noch bei der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Oldenburger Land. Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen.
Okay, spannend.
Jörg, du hast das gerade schon gesagt, das war in den 80er Jahren, waren so viele Demonstrationen, aber wie ist das denn jetzt eigentlich heute? Ist die Rolle der Jagd im Natur- und Artenschutz eurer Meinung nach ausreichend bekannt? Damals war das ja, also in den 80ern ist das natürlich auch eine ganz andere Bewegung gewesen, aber wie sieht's denn heute aus?
Also ich glaube, was man feststellen kann, ist, dass der Konflikt, den wir noch in den 80ern oft so ausgetragen haben, dass sich das deutlich versachlicht hat. Und ich denke, da können wir alle mal eine Runde dankbar für sein, weil so dieses Dida gegen Dida bringt einen ja in der Regel nicht vorwärts. Wir haben jetzt immer noch ein paar Konfliktpunkte, aber wir sehen eben natürlich als Naturschützer auch, dass wir eben sowas wie Schalenwildreduktion, Wald vor Wild und all diese ganzen Dinge ohne Jagd überhaupt nicht in den Griff kriegen würden. Und wir sehen es zunehmend eben auch beim Prädationsmanagement, wenn es gut gemacht ist und zielorientiert ist. Wir haben nach wie vor natürlich, das gehört auch dazu, in unserer Mitgliedschaft viele Menschen, die einfach eine Grundkritik gegenüber dem Töten von Tieren haben. Mhm. Und darum differenzieren wir ja auch so ein bisschen zwischen der Jagd, das heißt für uns genutzte Tiere, und das andere sind dann Prädationsmanagement, also Tiere, die ich nicht der Nutzung wegen schieße. Ja, ich weiß, man könnte die alle das Fell noch verwerten, aber das tut halt keiner. Oder es sind Ausnahmen. Und da gucken wir deswegen so ein bisschen genauer hin. Und was mich immer so ein bisschen irritiert hat, ist, mit welchem großen Selbstbewusstsein oft auch seitens der Jagd dann von Prädationsmanagement gesprochen worden ist, ohne dass eben das, was Paul vorhin schon gesagt hat, nämlich zu analysieren und zu monitoren, wirklich passiert ist. Da wurden dann halt auf der Drückjagd ein paar Füchse mitgeschossen. Das ist aber ja kein Management. Das ist im Prinzip Mitnahmeeffekt. Und ich glaube, da sind wir in der Diskussion und im gemeinsamen Verständnis jetzt echt weit vorangekommen. Und das ist gut.
Ich glaube, Paul, du spielst ja auch eine ganz wichtige Rolle, gerade in der Bekanntmachung zu dem Thema. Du bist ja mit deinem Niederwildtestrevier auch bei Instagram ganz aktiv und nicht nur bei Instagram, sondern auch bei YouTube. Aber wie siehst du das? Hast du die Erfahrung gemacht, dass die Jagd wirklich auch im Natur- und Artenschutz ausreichend bekannt ist?
Also wenn ich den fachlichen Bereich anschaue, also das heißt die Leute, die im Artenschutz tatsächlich und im Naturschutz tatsächlich aktiv sind und wirklich auch arbeiten, ist das mittlerweile ein sehr klares Zusammenspiel und also eine Gemeinsamkeit. Was mir manchmal ein bisschen fehlt, gerade auch von Verbänden wie dem NABU, ich sage es ganz offen, ist die offene Kommunikation dieser Themen nach außen an die breite Öffentlichkeit. Ich habe immer das Gefühl, wir haben jetzt, sei das amtlicher Naturschutz oder ehrenamtlicher Naturschutz und Jagd, guten Konsens gefunden. Aber wir haben es noch nicht geschafft, diesen Konsens auch an die Öffentlichkeit zu bringen, um das Verständnis in der breiten Bevölkerung für die Notwendigkeit einiger Maßnahmen oder jagdlicher Maßnahmen auch in die Masse zu kriegen. Denn wir kämpfen heute gerade im jagdlichen Bereich immer mehr mit einer zunehmenden Verstädterung und einer Entfernung von der Natur. So hohes Naturinteresse wie noch nie zuvor, bei gleichzeitiger Ahnungslosigkeit, sage ich immer. Ja. Und ein unvorstellbares großen Einfluss des Tierschutzes oder der Tierrechtler, die völlig abseits jeglicher Fachlichkeit versuchen, über Emotionen dagegen zu arbeiten. Und da wäre es gut, breitere Öffentlichkeit sachlich, auf sachlichem Maß zu schaffen.
Jörg, du darfst auch jederzeit was dazu sagen, wenn du möchtest.
Ich lasse da gerade mal das nachwirken, was der Paul gesagt hat, weil ich würde jetzt nämlich immer von mir sagen, dass ich genau das ja versuche. Mhm. Dadurch, dass ich mich ja selber auch als Präsident hinstelle und sage, ja, ich jage aktiv und ich versuche eben auch immer wieder Veranstaltungen vor Ort bei Kreisjägerschaften und auch öffentliche Auftritte und in die Jagdpresse und in die Naturschutzpresse hineinzugehen. Aber natürlich könnte man da vielleicht mehr machen. Das kann ich verstehen, wenn man das von außen sich anguckt. Es ist tatsächlich nach wie vor, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, so ein Thema, wo viele Menschen sagen, boah, das Töten von Tieren finde ich eine schwierige Sache. Und dann frage ich immer so zurück, ja, esst ihr denn Fleisch und wie macht ihr das und so? Und dann ja, ne, dann merkt man ja meistens schon, dass es dann eben auch den Leuten selber klar wird, dass sie da mit unterschiedlichen Maßstäben mitunter dann da drauf gucken. Und was für mich immer so ein Gradmesser ist, ist auch das, was ich sozusagen aus der eigenen Mitgliedschaft rauskriege. Das ist schon so ein Thema, zu dem ich viele Briefe und Mails immer noch kriege. Ne? Dass der Präsident Tiere tötet, ist nicht so, dass das alle toll finden. Aber auf der anderen Seite sagt auch keiner wirklich was dagegen, dass wir als NABU inzwischen über unsere Stiftung und unseren Flächenbesitz 17 Eigenjagden haben, in denen wir natürlich auch unsere jagdpolitischen Vorstellungen und unsere jagdpraktischen Vorstellungen umsetzen. Also von daher, das ist wegen dieses Tötens von Tieren tatsächlich so ein Punkt, der wahrscheinlich für viele Leute immer so ein Juckelpunkt bleiben wird. Aber den Punkt, dass man vielleicht mehr machen kann, ich glaube, das kann ich sozusagen auch annehmen.
Also ich denke, dass Kommunikation da das Wichtige von beiden Seiten ist. Sind wir uns alle einig? Wie arbeitet denn der NABU mit Jägern so im Daily Doing zusammen? Gibt es da irgendwelche speziellen Sachen, die du mal hervorheben kannst, Jörg, um eure Naturschutzziele zu erreichen?
Na, also was wir machen in unseren Eigenjagden zumindest, ist, dass wir in der Regel mit Begehungsscheinen arbeiten und nicht mit Verpachtungen, um eben auch dann schneller reagieren zu können, wenn sich irgendwie Konflikte auftun. Wir haben ein paar zusätzliche Anforderungen, wobei die, glaube ich, inzwischen auch relativ weit verbreitet sind, nämlich zum Beispiel sowas wie bei uns in den Eigenjagden wird bleifrei gejagt. Das war ja eins der großen Themen, die es leider verhindert haben, dass wir auch mit dem DJV mal gemeinsam politisch hätten auftreten können. Vor ein paar Jahren, vor 4-5 Jahren gab es ja nochmal so eine große Welle der europäischen Regulation von bleihaltigem Schrot und es gab unklare Gewässerbestimmungen. Und wenn wir uns alle so ein bisschen erinnern, ich hätte damals gerne mit dem DJV gemeinsam da für eine Position gekämpft. Das war dann aber leider nicht wirklich umsetzbar. Würde mich schon freuen, wenn man da sozusagen öfter mal gemeinsam auch was hinkriegen kann.
Paul, wie sieht es bei dir aus? Hast du Erfahrungen im täglichen Leben mit Naturschutzgruppen, Verbänden? Ich nehme mal an, du arbeitest da auch viel mit denen zusammen, oder?
Naja, also in Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt Angestellter auch der Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern bin, habe ich da natürlich direkten Kontakt. In unseren Gebieten, die wir hier haben, sind auch sehr viele Flächen, die der NABU gekauft hat, die unserem Projekt zur Verfügung stellt, so dass wir auf den Flächen auch arbeiten können und da auch Maßnahmen, Lebensraummaßnahmen vor allen Dingen umsetzen können. Ich habe das aber auch in Lüchow-Dannenberg erlebt. Ich habe da sehr viel Kontakt mit der Abifaunistischen Arbeitsgemeinschaft, mit dem BUND, gerade wenn es in den Bereich Kiebitzschutz geht, arbeiten wir da sehr eng zusammen. Also ich habe eben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass mit den Verbänden gutes Zusammenarbeiten ist, wenn man sachlich, fachlich miteinander umgeht und dass man nicht immer überall einer Meinung ist. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Also wenn ich mit 5 Jägern am Tisch sitze, habe ich auch 10 Meinungen. und dann sollte man aber, denke ich, immer gucken, wo sind eigentlich unsere Gemeinsamkeiten, was haben wir für gemeinsame Ziele, wie können wir die gemeinsam erreichen. Und dann ist es eigentlich so, dass, ich meine, als Jäger ist man naturbegeistert und liebt die Natur. Und als amtlicher oder ehrenamtlicher Naturschützer hat man das gleiche Ziel. Nicht? Also wir wollen Artenvielfalt in der Natur. Und wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und da was bewegen können, dann ist das, glaube ich, unglaublich wichtig.
Definitiv. Wir hatten ja vorhin auch noch das Thema, gerade so mit der breiten Bevölkerung oder mit der breiten Öffentlichkeit. Wie schätzen ihr das ein? Sind die Abläufe und die Zusammenhänge in der Natur denn wirklich bekannt? Ich meine, Paul, du hast das vorhin schon so kritisch geäußert. Ich sehe das ja selber. Wir sind ja aktiv, auch bei Instagram, bei YouTube oder sonst irgendwo. Und wir versuchen gerade die Öffentlichkeitsarbeit da zu unterstützen zum Thema Jagd. Aber man merkt halt doch, dass man dann in, ich sag mal, in einer jagdlichen Bubble ist und natürlich dann versucht, so ein bisschen den Weg nach draußen zu finden. Aber würdest du das nochmal unterstreichen, dass gerade so diese Zusammenhänge in der Natur überhaupt von der breiten Bevölkerung wirklich ausreichend bekannt sind und auch verstanden werden?
Ich glaube, die breite Masse der Bevölkerung natürlich nicht. Und ich traue, also wenn ich ganz ehrlich bin, auch einen sehr großen Teil der Jägerschaft nicht zu, dass sie das wirklich durchschaut hat. Ich bin da sehr, 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 sehr kritisch. Selbst wenn ich mir einzelne Arten angucke, wenn ich gerade im Bereich, also wenn ich jetzt mal im Bereich Amphibien gucke, da habe ich überhaupt nichts durchschaut. So, ne, also es ist halt eben schon ein sehr komplexes Thema und man kriegt da Spezialisierung und konzentriert sich auf Sachen. Da ist man dann fachlich sehr gut. Ich glaube aber eben, dass so dieses grobe Verständnis für Natur schon deutlich nachgelassen hat. Weil ich glaube auch, dass das in der Schulbildung viel zu wenig heute berücksichtigt wird, dass ich einfach mal allein schon die Vögel, die ich in meinem Garten habe, kenne oder wenn ich durch die Gegend laufe, dass ich die Büsche und Bäume da erkennen kann, die da am Wegesrand wachsen. Und das wären schon so Sachen, die so ein bisschen helfen würden. Aber ich sehe da sehr viel Schwierigkeiten, weil die Interessen doch einfach...
Weil das ein bisschen differiert?
Genau, ein wenig.
Mein Papa hat damals immer, wir haben so ein Buch gehabt, was singt denn da? Und dann mussten wir immer bestimmen, welche Vögel denn da zwitschern bei uns im Garten. Jörg, hattest du das auch? Du bist ja auch ländlich groß geworden. Nee,
das Vogelbuch hatten wir auch zu Hause. Das war eins von vielen. Aber ich finde, also auf der einen Seite merkt man dieses fehlende Überblickswissen. Das stimmt. Hm. Und auf der anderen Seite merken wir aber ja, dass unglaublich viele Leute total interessiert sind. Und ich finde diese ganzen Angebote, die man so macht, also auch mit TikTok und mit Instagram und all diese ganzen Sachen, das ist alles gut und wichtig. Am Ende, glaube ich, aber hilft es vor allem, wenn man wirklich mit den Leuten mal rausgeht. Mhm. Wir machen ja über unsere Gruppen unglaublich viele Vogelstimmen-Exkursionen und. Das ist etwas, wo man merkt, oh, da kann man eben auch Rückfragen stellen, da kann man auch mal auf was eingehen. Ich sage mal, am Ende überzeugen Menschen Menschen.
Das stimmt.
Ich glaube, was heute noch in der Komplexität dazukommt, ist, dass vieles von dem Wissen, das vor 20 Jahren noch richtig war, heute vielleicht nicht mehr so ganz richtig ist, weil sich über klimatische Veränderungen, über Nutzungsintensitäten. Wir haben ja zunehmend eben Zersiedlung, Zerschneidungseffekte und. Also es ist ja nicht so, dass Landschaft bei uns statisch ist. Mhm. Und vieles von dem, was vor 20, 25 Jahren noch so galt, so dicker Daumen zumindest galt, merken wir heute, kriegen wir irgendwie nicht mehr so hin. Eutrophierung aus der Luft, die Stickstoffeinträge, all das verändert Habitatqualitäten nochmal zusätzlich, verändert auch die Dynamiken innerhalb der Artgemeinschaften und so. Also da muss man schon immer sehr, sehr genau gucken und darum ist dieser Aspekt von genaues Hinschauen und genau Monitoren, das ist so wahnsinnig wichtig. Das bedeutet aber, man steckt unglaublich viel Zeit rein und es ist viel, viel Aufwand und das ist dann eben etwas, wo dann manchmal auch ehrenamtlich getragene Systeme, sei es aus dem Naturschutz oder eben aus der Jägerschaft, an Grenzen kommen.
Hm. Ich glaube aber auch durch die fehlenden Ressourcen. Wenn ich daran denke, gerade zum Beispiel rollende Waldschule, das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, ne, um Kinder und Schüler aufzuklären, wie man sich in Wald und Flur verhält. Ich war selber 4 Jahre im Ehrenamt da tätig, dass wir waren ständig ausgebucht und man hat halt einfach auch nicht wirklich immer die Zeit gehabt, wenn man eine Vollzeitstelle hat, sich dann da tagsüber dann in den Kindergärten aufzuhalten. Aber es ist halt ein super gefragtes Thema und ich finde, gerade da sollten wir auf jeden Fall ansetzen.
Also ich finde auch, bei Lernort Natur habe ich ja auch lange gemacht und das ist schon so, du merkst halt auch, wie Jörg eben schon gesagt hat, auch schon bei den Kids ein super viel, also ein großes Interesse an dem Thema. Da haben wir schon auf alle Fälle eine große Gemeinsamkeit. Glaubt ihr denn, dass es langfristig eine Allianz aus Jagd- und Naturschutzgruppen geben wird, beziehungsweise vielleicht sogar geben muss? Im Kleinen ist das ja, gut, bei Waldsäuberungsaktionen ist das ja in fast jedem Revier schon gängig, dass das gemeinsam gemacht wird. Aber wie glaubt ihr, sind die Chancen mal im Großen? Jörg?
Also ich würde davon ausgehen, dass es da in diese Richtung sich weiterentwickelt, weil das merken wir ja jetzt schon. Vor 10 Jahren haben wir ja auch im Prädatorenmanagement noch ganz anders miteinander und auch übereinander geredet. Heute ist das auch vieles besser untersucht. Wir wissen um die Gelegeverluste bei Bodenbrütern. Was sind da überhaupt die Prädatoren? Das ist natürlich von Landschaft und Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Ne, man kann so ein bisschen sagen, sind es eher die bodenlebenden Prädatoren oder sind es die aus der Luft kommenden? Die sind dann meistens bei den Küken etwas wichtiger als bei den reinen Gelegen und sowas. Und wir wissen eben auch, dass es wichtig sein kann, zum Beispiel den Ansatz so zu haben, dass man sagt, okay, beim Fuchs kriege ich vielleicht gar keinen dauerhaften Effekt hin im Prädationsmanagement. Ich kann aber vielleicht Brutzeitfenster zumindest mal freischießen oder freihalten für ein Gebiet oder auch beim Marderhund und solche Sachen. Und da hat also viel mehr Sachkompetenz Einzug gehalten. Da sind, wie gesagt, viele Untersuchungen gemacht worden. Wir machen das ja mit unserem Institut aus Bergen-Husen auch seit vielen, vielen Jahren. Und das versachlicht die Debatte so. Und ich höre das jetzt aus vielen NABU-Gruppen, die früher noch sehr, sehr skeptisch waren, die gesagt haben, na, ansonsten haben wir eben null Bruterfolg und die Populationen erlöschen. Und das ist, glaube ich, eine gute Ausgangsbasis dafür, dass man dann gemeinsam da mal rangeht.
Absolut. Paul, was glaubst du?
Ja, ich würde da jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich sehe eigentlich den engen Schulterschluss und ich hoffe, wir kriegen das hier in Zukunft auch mit unserem Projekt hin. Und ich würde gerne neben dem Naturschutz, in dem ich ja jetzt selber bin, auch als Jäger, die Jägerschaft mit drin haben. Aber ich sehe eigentlich die gerade auch die Landwirtschaft noch als einen viel wichtigeren Partner. Auch da müssen wir viel, viel, viel dringender Brücken bauen, als weitere Gräben auszuheben. Denn das ist in der letzten Zeit sehr schwierig gewesen. Und ich glaube, gerade der ehrenamtliche Naturschutz hat da eine ganz wichtige Aufgabe, denn die politische Situation ist, zumindest jetzt was Mecklenburg-Vorpommern angeht, aktuell sehr, sehr schwierig, auch für den Artenschutz sehr schwierig. Da sehe ich eben Gemeinsamkeiten, um auch gemeinsame Ziele zu erreichen und was zu bewegen, weil wir brauchen Landwirtschaft. Landwirtschaft ist in vielen Bereichen, gerade auch im Wiesenvogelschutz, ein ganz wesentlicher Faktor, was die Habitatgestaltung angeht oder ne, durch Bewirtschaftung entsprechende. Denn ohne Bewirtschaftung keine Wiesenvögel-Lebensräume und ohne Bewirtschaftung keine Rebhuhn-Lebensräume und einige andere Arten haben da Schwierigkeiten, sodass wir da eben auch den Brückenschluss, also wir brauchen nicht nur den Jagd und den Naturschutz, sondern eigentlich brauchen wir die Landwirtschaft noch dazu und da sollten wir sehen, dass wir da bessere Zusammenschlüsse hinkriegen und auch ehrlich und offen die Probleme ansprechen.
Also ehrlich und offen und guter Kontakt zur Landwirtschaft stimme ich vollkommen zu. Ich habe ja in der Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung mitarbeiten dürfen. Da war es ja am Ende so, dass wir mit den Landwirtinnen und Landwirten und deren Organisationen am Ende als Umweltverbände sehr gut zu Schulterschlüssen und auch inhaltlich gemeinsamen Zielen kamen. Wir haben ja gemeinsame Empfehlungen auch in die Politik gegeben. Die sind dann leider nicht aufgegriffen worden oder nur minimals. Und jetzt hat uns die Politik mit ungeschickten Vorgehen eine sehr große konfliktorientierte Debatte im gesamten ländlichen Raum ans Bein gebunden. Auch der Ehrlichkeit muss man ja sagen, Landwirtinnen und Landwirte sind heute über die Preisgestaltung und das System ja in der Situation, in einer bestimmten Intensität wirtschaften zu müssen, wo dann eben natur- und artenschutzorientierte Inhalte oft ein bisschen hinten runterfallen. Das war genau der Aspekt, den wir angreifen wollten mit unseren Empfehlungen, wo wir gesagt haben, nee, Landwirtinnen und Landwirte müssen auch dafür honoriert werden. Also so wie ein landwirtschaftlicher Betrieb für die Produktion von Lebensmitteln und von Energie oder Futterpflanzen bezahlt wird, müssen sie für gesellschaftliche Leistungen, also zum Beispiel Natur- und Artenschutz, Wasserrückhalt oder, eben auch honoriert werden. Ja. Dann kriegen wir da sicherlich was hin. Und auch hier glaube ich, am effektivsten und am besten, weil es dann regional ist, sind regionale Agrar-Umwelt-Kooperationen. Also wo wirklich Landwirte und Natur- und Umweltschützer zusammensitzen und sagen, okay, wir haben hier unseren Sprengel, unsere Gemarkung, unsere Gemeinde. Worum geht's hier? Was haben wir hier für Habitatstrukturen? Wo sind die nächsten Schutzgebiete? Wie kann man vernetzen? Ja, damit wir auch in so eine Art überbetriebliche Sichtweise reinkommen. Wir kommen bei der Landwirtschaft ja aus einem System, das sehr stark durch die europäische Förderung geprägt ist. Also wo jeder Betrieb dann alles machen muss. Jeder muss seine Prozente der Fläche bringen und. Das kann aber viel sinnvoller sein, die unten alle in der Aue zu konzentrieren und auf der trockenen Handschulter intensiver zu wirtschaften, sage ich jetzt mal so als Standardbeispiel. Da versuchen wir als NABU intensiv reinzugehen, bilden auch unsere Ehrenamtlichen aus, haben was aufgebaut als Lernen. Ne? Wie funktioniert Landwirtschaft? Wie sind landwirtschaftliche Betriebe eben auch unter Druck? Okay. Was kann man da als Schnittstelle und als erste Dinge gemeinsam machen? Man muss ja auch nicht mit den schwierigsten und komplexesten Dingen anfangen. Aber ja, wir müssen in den Regionen aufeinander zugehen und in den Regionen die Lösungen für die Region finden. Die werden nicht aus Berlin kommen, die Lösungen.
Nee,
Absolut.
Das ist der entscheidende Punkt. Ich habe das hier in dem aktuellen Live-Projekt selber miterlebt, wie Vorschläge aus dem Artenschutz, die gemeinsam mit der Landwirtschaft entwickelt worden sind, politisch leider abgeschmettert worden sind, weil es dort andere Zielstellungen gibt, was jetzt hier tatsächlich bis hin zu Projektgefährdung führt, weil die Landwirte eben nicht so wirtschaften können, wie es nötig ist, weil die entsprechenden AOKMs nicht für die Flächen freigeschaltet werden und ähnliche Dinge. Und da brauchen wir einen Zusammenschluss. Und das Gleiche gilt für andere Sachen, nicht? Wenn wir die AOKMs uns gerade angucken, das müssen sinnvolle, zielführende Sachen sein, die wirklich auch einen Effekt bringen. Und nicht irgendwelche Dinge wie einjährige Blühstreifen, die zwar ganz schön fürs Auge sind, ökologisch aber so gut wie gar keinen Wert haben. Sondern da müssen wir gemeinsam mit den Landwirten Maßnahmen entwickeln, die tatsächlich auch in der Landwirtschaft praktisch umsetzbar sind und die aber auf der anderen Seite auch einen wirklich ernstzunehmenden Effekt haben. Denn ansonsten wird da unglaublich viel Geld verbrannt, was keinerlei Wirkung zeigt.
Ja, ja.
Das ist dann ganz oft einfach, dass die EU-Förderung, weil es leichter administrierbar ist, Aktivitäten honoriert. Also so einen einjährigen Blühstreifen und eben nicht Effektivität. Weil Effektivität oder Erfolg ist schwieriger zu messen. Und ich meine, wenn man das mit den Fachleuten diskutiert, die träumen ja alle von einem System, wo ein Landwirt am Ende für den Schlupferfolg bei Kiebitzen oder für die Anzahl der blühenden Kuckuckslichtnelken bezahlt wird. Da ist noch ein Weg hinzugehen, aber ich finde, das ist so der Leitgedanke, der dahinter stehen muss, dass ein Landwirt als Unternehmer, der es hinkriegt, mehr Kuckuckslichtnelken hinzukriegen auf seiner Fläche, damit eben auch besser steht, finanziell, besser honoriert wird und nicht einfach nur, man hat 3 Meter breiten Blühstreifen und ob er, wie erfolgreich er ist, ist egal. Hauptsache, man kann einen Haken auf der Prüfliste machen. Das stört viele Landwirtinnen und Landwirte ja auch.
Na klar, ich meine, er muss ja den Umsatzausfall quasi wieder ausgeglichen bekommen im Endeffekt. Sonst wird er sich nicht daran beteiligen. Und das sehe ich auch so, ja.
Das ist natürlich auch ein sehr kritisches Thema, ne, gerade weil es sehr viel mit Bürokratie zu tun hat. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen einfacher, einmal die große Glocke drüber zu legen, als wirklich sich dann mit Einzelnen auseinanderzusetzen. So sehe ich das jedenfalls. Das ist natürlich, regionale Lösungen sind immer besser. Wir sehen das ja, wenn man jetzt mal ganz extrem Mecklenburg-Vorpommern mit Bayern vergleicht, nur mal als landwirtschaftlich. Ich weiß, das ist jetzt sehr weit auseinander, aber genau das ist es ja am Ende auch. Ne? Und wir wollen ja schließlich alle auch irgendwie, wir wollen ja alle eine intakte Natur haben. Was glaubt ihr denn, was muss sich denn noch im täglichen Umgang mit Flora und Fauna und mit Wald und Flur noch verändern, Jörg?
Naja, also das eine ist, Natur hat in Wirtschaftsabläufen keinen Preis und damit eben keinen Wert. Das ist etwas, ne? Also dadurch, dass wir ja immer sagen, okay, wir bauen jetzt dann doch noch das Gewerbegebiet hier in den schönen, besten landwirtschaftlichen Boden rein oder wir legen nochmal eine Siedlung obendrauf sozusagen, es verschwindet eben immer mehr, weil diese ganzen Folgekosten an Verlust von funktionierenden Wäldern, an Verlust von Wasserspeicher, von Grundwasserbildung, das wird eben bei diesen Abwägungen politisch nicht in Rechnung gestellt. Hm. Das ist natürlich so die ganz große Keule, weiß ich schon, ne? Weil das eben nicht einfach ist. Ja. Wir haben erste Instrumente, so wie diesen Wasserpfennig oder sowas, womit ja sowas mal versucht worden ist, zu bepreisen. Ne? Und man wird sicherlich im Bereich Klimaschutz und Moorrenaturierung und all diese ganzen Dinge auch zu solchen Modellen kommen. Ich glaube aber, dass wir jetzt nicht darauf warten dürfen, bis das sozusagen sich volkswirtschaftlich mal durchgesetzt hat als neues System oder neues Denken, sondern wir müssen gucken, wie kriegen wir ganz pragmatisch zum Beispiel unser Schutzgebietsnetz so aufgebaut und so verbessert, dass die Schutzgebiete, die wir haben, eben auch das leisten, was sie leisten sollen. Da sind wir wieder beim Schutzgebietsmanagement, der Finanzierung von dem Management. Dann ist es die Frage der Umweltbildung. Wie interessiere ich die Menschen der Region? Also in dem ersten Schritt gar nicht die Berliner aus Friedrichshain zum Zielbild nehmen, sondern vielleicht diejenigen, die in der Region sind. Da sind ja auch viele Menschen, die gar nicht mehr so tief in den ländlichen Abläufen und in den landschaftsökologischen Abläufen drin sind, das zu machen. Und ein dritter Punkt, der mir sehr wichtig ist, woran wir als NABU momentan auch ganz stark arbeiten, ist, private Finanzierung für solche Honorierungssysteme, von denen ich vorhin geredet habe, auch aufzubauen. Wir haben ganz viele Unternehmen, die müssen jetzt zum ersten Mal sich angucken, was für Auswirkungen ihr Handeln auf die Biodiversität hat. Hm. Das kommt aus diesen europäischen Regelungen. Wir kriegen momentan total viele Anfragen von Unternehmen, die sagen, was ist denn das eigentlich und was wollen die da von mir wissen und was könnte denn dieser Zusammenhang bitte sein? Das ist ja auch nicht bei jeder Lieferkette so total einfach. Aber da geht also jetzt so Nachdenken los. Und ähnlich wie es im Klimaschutz ja so Honorierungs- und Offset- oder Kompensationsmodelle gibt, sowas stelle ich mir eben für Biodiversität auch vor, dass wir Ende des Jahrzehnts da sind. Und dann ist es eben nicht mehr so, dass man sagt, Mensch, wir finanzieren einem Landwirt hier vor Ort mal zu Opas 70. Geburtstag einen schönen blumenreichen Acker oder irgendwie sowas, sondern dass man wirklich substanziell und strategisch da reingeht, vor Ort in Agrarumweltkooperationen gemeinsam entscheidet, was sind die sinnvollen Maßnahmen, einen zuverlässigen Mittelfluss auch aus privater Honorierung, also aus großen Töpfen der Privatwirtschaft reinbringen. Was ich nicht sehen möchte, ist nämlich, dass wir dabei so landen, wie wir es im Klimaschutz gesehen haben, dass wir dann irgendwie ganz viele angebliche Klimaneutralitätszertifikate uns irgendwo im globalen Süden kaufen für mal gute Maßnahmen, mal schlechte Maßnahmen und unglaublich viel Geld umgerubelt wird. Wir haben genügend Hausaufgaben für sinnvollen Klima- und Natur- und Artenschutz im eigenen Land. Dafür müssen wir jetzt die Systeme schaffen.
Auf jeden Fall.
Ja, absolut. Also jetzt, um nochmal ein bisschen auf die Jagd zurückzukommen, was jeder einzelne Jäger auch viel mehr machen sollte, wäre eigentlich in seinem Revier aktiv zu versuchen, mit den Landwirten zu kommunizieren, zu sprechen. Also ich, für mich ein ganz wichtiges Beispiel ist einfach mal ein bisschen Mut zu Chaos. Ja, das ist mir sehr, sehr oft sehr zu ordentlich und das Bedürfnis ist da immer, ich sag jetzt mal, Wegränder möglichst zu mulchen. Und dann, wenn man dann mit den Landwirten ins Gespräch kommt und denen mal klar macht, dass beispielsweise, wenn da jetzt auf 20 Meter vor allen Dingen Brennnessel wächst, dass das für ihn eigentlich total super ist, weil das als Acker, Unkraut überhaupt keine oder Begleitkraut im Acker überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Und selbst so Sachen wie die Quäke unterdrückt. Das heißt also, dass er zumindest mal in dem Bereich seinen Mulcher aushebt. Dann hat er unglaublich viel für Schmetterlinge und andere Arten getan und tut sich eigentlich selber noch einen Gefallen. Und das sind so Dinge, wo, glaube ich, auch die Jäger sich selber noch mal viel mehr schulen müssen, um zu wissen, was ist eigentlich wie sinnvoll, womit kann ich den Landwirten kommen, was kann ich ihnen vielleicht auch in Anführungsstrichen abbringen, wo kann ich mal was erreichen, dass man da eben aktiv wird. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, so im ganz Kleinen. Ne? Also klar, wir brauchen die Schutzgebiete und wir brauchen eine vernünftige Betreuung sämtlicher Schutzgebiete, das steht überhaupt völlig außer Frage. Aber ich sehe eigentlich so dieses kleine Mosaik schaffen in der normalen Agrarlandschaft auch als einen ganz wesentlichen Punkt. Und da können die Jäger eigentlich auch sehr viel machen. Und dann eben auch, wenn sie denn Flächen pachten, Wildecke anlegen, dann sich nicht um die Winterfütterung des Rehwildes Gedanken machen, sondern darüber Gedanken machen, wer kann da im nächsten Frühjahr drin brüten. Ja. Ja, und dementsprechend das anlegen. Also da ist, glaube ich, auch noch ein großes Potenzial, wo auch gerade die Jägerschaft sich nochmal sehr stark weiterbilden kann und sehr viel Initiative auch von Seiten der Verbände kommen sollte, ihre Mitglieder da noch entsprechend weiterzubilden und zu schulen.
Aber bei dem Thema können wir ja gleich mal bleiben. Also wenn jetzt ein Jäger kommt und sagt, okay, ich mache Wilddecke, ich mache Hecken, alles wunderbar. Was kann der einzelne Jäger denn konkret oder was könnte er denn noch tun, um Schutz und Förderung von Lebensräumen zu fördern? Der Ideen, Jörg.
Da gibt's ja die komplette Bandbreite von biotopgestaltenden Maßnahmen. Da kann man ja im Prinzip von Grabenaufweitungen, Fließgewässer, Renaturierungsmöglichkeiten, ne, also wo kann Wasser und darf Wasser mal über die Ufer treten. Dann die Frage tatsächlich, wie reduziere ich meine zusätzlichen künstlichen Inputs, also diese Fragen von Fütterung und Kirrung. Das waren ja lange Zeit auch unglaublich emotional besetzte Streitthemen. Das hat sich auch so ein bisschen relativiert, wobei wir auch alle sicherlich Beispiele im Kopf dafür haben, wo eben noch unter dem Deckmantel von Kirrung eine sehr luxuriöse Futtersituation geschaffen wird, sage ich mal. Aber wie gesagt, die Tendenz und die Versachlichung, die da stattgefunden hat, die ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Aber ich glaube, da kann sich jeder kritisch hinterfragen. Dann auch die Fragen, wo lasse ich dem Wild mal die Ruhe? Also wo habe ich beruhigte Bereiche im Revier und wo dackel ich permanent rum? Und was mache ich da und in welchem jagdlichen System fange ich an, die Ziele, die ich jagdlich habe, zu erreichen? Also ist es eher die Einzelansitzjagd oder habe ich eher dann auf Effizienz Gruppenansitze oder vielleicht auch die großen Bewegungsjagden? Da kann, glaube ich, jeder sich auch immer wieder kritisch hinterfragen und macht sicherlich Sinn, dann eben auch mal mit den Verbänden oder mit Experten wie mit Paul sich da dann abzustimmen, damit man wirklich sich auch den Input von außen mal holt. Das ist ja immer ganz wichtig, weil man selber wird ja dann irgendwann auch betriebsblind.
Absolut. Paul?
Naja. Das klingt, als ob das eine längere Antwort wäre.
Ja, das glaube ich auch. Nein. Also, da sind ein paar Sachen angesprochen worden, die absolut hinterfragt werden müssen. Und ich glaube, die Jägerschaft tut auch sehr gut daran, vor allen Dingen sich selber zu hinterfragen und vor allen Dingen auch eine wirkliche Ehrlichkeit zu haben bei dem, was sie tut und warum sie es tut. Wenn ich mir die Headliner der Verbände immer angucke mit Jagd ist Artenschutz, dann denke ich immer, naja, wenn ich ein Revier habe, in dem ich nur Schwarzwild jage und mein Artenschutz darin besteht, dass ich den Sauen ein bisschen Mais an die Kürrung bringe und damit vielleicht noch den ein oder anderen Eichelherr mitfütter, dann ist das ein bisschen wenig. Das heißt, wir sollten uns tatsächlich eben darauf konzentrieren, wirklich Artenschutz zu betreiben und eben wirklich unser einzelnes Revier zu betrachten. Und während ich in einem Waldrevier mit Waldumbau natürlich das Rehwild extrem stark bejagen muss und da auch eben ganz klar Zahl vor Wahl und keine großen Selektierungen und Ähnliches machen muss, weil das fachlich einfach blödsinnig ist, kann ich natürlich in einem völlig offenen Feldrevier, in dem ich vielleicht nochmal das ein oder andere Feldgehölz habe, ganz andere Rehwilddichten in Anführungsstrichen dulden. Und genauso ist es andersrum, wenn ich ein Revier habe, mit dem ich Rebhühner habe, mit dem ich Feldhasen habe, in dem ich vielleicht auch noch Kiebitze habe, die da brüten, dann muss ich mich auf das Raubwild sehr, sehr stark konzentrieren, während ich in einem großen zusammenhängenden Forstbereich auf die Raubwildbejagung nahezu verzichten kann, wenn ich da nicht irgendwelche Interessen habe, dass ich mir mal einen reifen Winterbike erlegen möchte, weil ich das gerne haben möchte, okay. Aber das hat dann nichts mit Prädatorenmanagement zu tun, sondern das ist dann einfach die jagdliche Freude. Aber wir sollten da ganz klar differenzieren, wo macht was Sinn, wo ist was richtig zielführend und da auch die Ehrlichkeit haben und untereinander unter den Jägern auch ganz klar verstehen, dass es von Revier zu Revier völlig unterschiedliche Zielstellungen geben kann.
Ja.
Und uns in Summe aber deutlich mehr darauf konzentrieren, dass wir ja mit Paragraph 1 Absatz 2 Pflicht zu Hege auch eine ganz klare Verpflichtung haben. Und die geht eben darüber hinaus, dass ich meinen Rehbock schieße oder meine Sau an der Körung, sondern damit habe ich eben als zwar eben mehr Rechte, aber eben auch mehr Verpflichtungen. Und denen sollten wir uns immer mal wieder ein bisschen deutlicher bewusst werden.
Das stimmt natürlich. Und ihr habt das vorhin schon gesagt, also es ist natürlich, gemeinsam ist immer besser als gegeneinander. Was würdet ihr euch denn in Gänze von Jägern und Naturschützern wünschen und wie sieht die Zukunft vor allem der Jagd in Bezug auf den Artenschutz aus, Paul?
Also ich sehe zum einen, was ich mir von dem Naturschutz wünsche, ist ein Verständnis auch für mehr für das Jagen des Jagens willen. Das Jagen aus Passion, wenn ich an Niederwildjagden denke, auf Fasan, der eben vorkommt, oder auf dem Feldhasen oder eben auch bei entsprechenden Dichten auf Arten wie das Rebhuhn oder auch Enten oder Ähnliches, dass man sagt, okay, dieses Nutzen dessen, was ich durch meine Hegebemühungen in meinem Revier aufgebaut habe, ist ein wichtiger Teil, der für die Motivation der Jäger ganz wichtig ist, um diesen Artenschutzaspekt, also wenn es dann auch eben um Arten dort wie den Kiebitz geht, um die Raubwildbejagung beispielsweise auch tatsächlich zu gewährleisten. Und ich sehe Schwierigkeiten, wenn ich mich nur auf Schutzgebiete konzentriere, ohne die benachbarten Reviere mit reinzunehmen und mit zu motivieren, ist es extrem schwierig und extrem aufwendig und unvorstellbar teuer. Und deswegen sehe ich eben auch dieses Jagen des Nutzens willen, des Hegens, um jagbare Bestände zu haben, auch als wichtigen Punkt an. Und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Verständnis für. Und auf der anderen Seite erwarte ich aber eigentlich von den Jägern auch ein deutlich höheres Maß Verständnis dafür, was macht jagdlich tatsächlich Sinn und was ist wichtig. Und eben gerade, wenn es eben in Bereiche geht, wo es beispielsweise in Wiesenvogelschutzgebieten ist oder wo Projekte gestartet werden, die revierübergreifend stattfinden wollen, dann erwarte ich von allen Revierinhabern, dass sie sich daran beteiligen und da mitmachen. Und nicht von Revierinhabern, die sagen, nein, also wir haben ja zwar einen Berufsjäger, der soll das alles machen, aber der darf nicht in mein Revier. Ja, das sind Dinge, das ist ja die Realität. Das ist ja das, was tatsächlich hier draußen passiert, nicht? Also ich könnte da sehr, 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 sehr schwierige Beispiele nennen jetzt. Wie gesagt, vom Naturschutz mehr Akzeptanz für die Freude an der Jagd und des Jagens willen und von den Jägern selber mehr Verständnis für die Notwendigkeit der Aspekte der Jagd im Artenschutz und auch für das Jagen entsprechend des Artenschutzes.
Jörg, gemeinsam ist besser als gegeneinander. Was ist deine Meinung?
Definitiv, gemeinsam ist besser als gegeneinander. Und wir haben ja viel schon darüber gesagt, dass es sich deutlich verbessert hat. Und wir haben ja auch heute jetzt im Gespräch gemerkt, dass wir jetzt nicht so wahnsinnig kritisch konfrontativ auseinandergehen gedanklich.
Nein.
Gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, ja Mensch, wenn ich so mehr als Naturschützer angucke, dann ist natürlich diese Jagd auf bedrohte Arten, also ne, Rotwille, rote Liste Arten und sowas, das wird immer ein Streitpunkt bleiben. Auch da würde ich mir zum Teil mehr Verständnis wünschen. Es ist dann die Verständniskarte, geben wir sozusagen uns gegenseitig, das ist ja immerhin schon mal was. Und ich finde, dass gerade die jagdlichen Verbände durchaus auch mal kritischer Position beziehen sollten, wenn man dann so einzelne Reviere oder Flächeninhaber sieht, wo man dann eben sagt, ja, wir züchten hier halt die großen Hirsche und wie der Wald aussieht, ist egal, der gehört ja mir und das geht auch niemandem was an. das ist eigentumsrechtlich, mag das ja alles so sein, dass das so ist, aber dann muss man das auch mal klar sagen, dass das nicht dem Leitbild entspricht, das wir eigentlich sehen wollen, die Flächen. Mhm. Und ja klar, können wir als Naturschutz auch besser werden noch, zusammenarbeiten. Und ich werbe eigentlich überall dafür, wenn ich bei meinen Gruppen bin, geht aufeinander zu. Sagt euch noch einmal die Meinung, das ist ja immer so, wenn man sich dann lange nicht wirklich gesprochen hat, dann muss man erstmal den Kopf leeren und sagen, Mensch, damals hast du das gesagt und wir haben ja so ein paar Streitthemen und so weiter und so weiter. Aber dann eben auch mal gemeinsam rausgehen, gemeinsam so professionelles Prädatorenmanagement sich angucken. Und wenn es darum geht zu sagen, neben dem Schutzgebiet noch die benachbarten Reviere einzuziehen, wie macht man es denn dann professionell? Wie kriegt man das hin, dass es eben nicht nur das Entnehmen von einzelnen Tieren ist, so ein bisschen Mitnahmeeffekte, wie ich sie ganz am Anfang schon mal dargestellt habe, sondern wirklich wirkungsorientiertes Prädatorenmanagement. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr viel Arbeit und wird auch von uns gewertschätzt, wenn das so gemacht wird. Aber das müssen sich viele, glaube ich, auch nochmal wirklich angucken und zeigen lassen.
Da kann ich nur zustimmen.
Wir nicken alle, für alle, die uns nur hören.
Ich würde sagen, ein viel besseres Schlusswort könnten wir nicht finden, oder? Gemeinsam ist besser als gegeneinander, definitiv.
Miteinander geht mehr.
Ja.
So nämlich.
Genau. Mhm.
Ich finde, das war ein unheimlich spannendes Thema heute und ich war ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, zu Anfang, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich gedacht habe so, na, das könnte ja auch kritisch auseinandergehen, diese ganze Nummer heute. Aber ich finde, das hat es mal wieder gezeigt, du hast es auch gerade so schön gesagt, Jörg, wir sind gar nicht so weit voneinander weg und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste. Und wenn wir mit ein bisschen Verständnis und mit einem offenen Visier aufeinander zugehen, kann das auch richtig gut werden.
Denke ich auch. Also es hat auch mal wieder gezeigt, wenn man einer anderen Seite auch mal ihre Meinung zugesteht und danach vernünftig miteinander redet, haben wir alle mehr davon.
Definitiv. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich beim NABU-Präsidenten Jörg-Andreas Krüger. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Paul hat so viele Titel, Paul Rösler auf jeden Fall. Dir vielen Dank, ich kann das gar nicht aufzählen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Das war echt traumhaft.
Vielen Dank, ja.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Und an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr auch weiterhin zuhört. Und wir wünschen euch natürlich, wie immer, ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick.
Weidmannsheil, tschö.
Tschüss und auf bald.
Tschüss und Weidmannsheil.